Der Paulus hat den Römerbrief am Tertius diktiert, während sie im Aufenthalt in Korinth im Winter 56, 57 nach Christus, eine Gemeinde in Rom, die zu dem Zeitpunkt bereits schon länger existiert hat. Der Paulus kennt zwar erstaunlich viele Geschwister in Rom, rund 28, wenn ich mich richtig erinnere, er hat aber die Gemeinde noch nie selber besucht. Der Brief, der Römerbrief, ist von der Phoebe aus Kenchrea ist sie überbracht worden. Und da müssen wir nicht an einen frühzeitlichen DHL, wo man dann so unterschreiben dran denken und uns da vorstellen, sondern eine äußerst verantwortungsvolle und sehr herausfordernde Aufgabe, weil Reisen zu dieser Zeit immer gefährlich war und mit sehr, sehr viel Mühsal verbunden. Aber auch, weil die Phoebe, die den Brief ausgeliefert hat, naheliegenderweise die Anlaufstelle war für Rückfragen. Hey, wie hat der Paulus das gemeint? Hey, wer hat er dazu geteacht? Und wer hat sie denn gelehrt? Wer hat sie angeleitet? Phoebe, eine Frau. Und allein daran merken wir, wie wichtig die Auseinandersetzung mit der Bibel, mit dem Römerbrief insbesondere ist, weil er gibt uns einen Einblick in das hinein, was die ersten Christen und wie die ersten Christen ihres Christsein und Gemeinde verstanden haben und wie sie es gelebt haben. Und allein schon das Beispiel von der Phoebe gibt uns einen Einblick darin, dass es in so mancherlei Hinsicht ganz anders war. Wie die Menschen, die noch von Jesus selber geprägt worden sind, wie sie Christsein und Kirche und Gemeinde gelebt haben, als es in den Jahrhunderten von der Kirchengeschichte nachher gelebt worden ist. Und so tun wir gut daran, uns daran zu orientieren. Was haben sie geglaubt? Was sind ihre Überzeugungen gewesen? Wie haben sie es gehört von unserem Herrn? Und nicht nur herumzuschauen und zu sagen, wie machen es die anderen? Die Auseinandersetzung mit dem Römerbrief hilft uns also, uns in unserem eigenen Leben, aber auch als Gemeinde, vom Ballast zu befreien und von toten Formen, sprich Religion, die sich im Laufe von Jahrhunderten oder einfach auch in unserer persönlichen Geschichte, so alt sind wir ja noch nicht, angesammelt haben. Der Luther und der Calvin sind sich einig darin, dass der Römerbrief die Tür zu allen Schätzen der Bibel öffnet. Und dass demjenigen, derjenigen, wo der Römerbrief versteht, sich die ganze Bibel auftut. Und ihr merkt es vielleicht an meiner Leidenschaft, ich teile die Überzeugung. Höchste Zeit also, dass wir eintauchen. Das habe ich vergessen, so sieht der Flyer aus. Und da habt ihr die 5G, da habt ihr die Anleitung dazu. Habt ihr nicht? Schnappt euch so ein Ding. Ah, ich sehe sie nicht. Wo hat der Titel von dieser Predigt? Könnt ihr heisse Einleitung in Römerbrief, das wäre ein mega cooler Titel. Er heisst «Wahre Freiheit» mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Die ersten 5 Vers. Er schreibt Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, berufen zum Apostel und dazu bestimmt, Gottes Freudenbotschaft bekannt zu machen. Dieses Evangelium hat Gott schon im Voraus durch seine Propheten in heiligen Schriften angekündigt. Es ist die Botschaft von seinem Sohn, das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft von Jesus Christus, unserem Herrn. Er hat uns in seiner Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen, damit sein Name dadurch geehrt wird. Was für ein Einstieg. Zuerst eine Vorbemerkung oder verschiedene Vorbemerkungen. Susanne hat so gut und so richtig gesagt, Gott hat keine Sklaven. Oder wo er irgendwie unterjocht hat oder mit Gewalt irgendwie unter seine Fittiche gebracht hat. Das hat er nicht. Aber wir haben gesehen im Verlauf des Briefs, wenn der Paulus sich Sklave nennt, vielleicht heisst es in deiner Übersetzung auch Diener oder Knecht. Das Wort ist Stulos, Griechische dahinter. Wo eben doch Sklave bedeutet. Aber wir sehen, im 8. Kapitel redet Paulus dann über Kindschaft. Und er zeigt dort auf, dass eben Kindschaft, das Kindsein von Gott, dass das so weit und so tief kann gehen, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, Gott, ich will nicht mehr meine eigenen Wege gehen. Ich will nicht mehr meine eigenen Worte reden. Ich will nicht mehr meine eigenen Gefühle haben, meine eigenen Wahrheiten. Ich will auch nicht mehr selber für mein Recht sorgen und für mich kämpfen. Ich übergebe das alles dir. Ich will es aus deiner Hand empfangen. Und dass man dann vom Zustand her am gleichen Ort ist wie ein Sklave, nur der Unterschied, der Sklave, der kann nicht mehr, dem ist es genommen worden. Und das Kind, das will nicht mehr. Weil sie sagen, Gott, deine Wege sind so gut. Ich will gar nicht mehr anders. Wenn du Recht schaffst, dann ist wirklich Recht geschaffen. Ohne Unrecht drin. Ich will gar nicht mehr anders. Sodass man also als Kind auf eine Art, aber auf eine freiwillige Art, Liebe gleich hat zum Sklaven wird, das bringt der Paulus da zum Ausdruck. Ich finde es so stark, wie der Mann genau weiß, wer er ist. Man redet so viel, oder? Auch in der christlichen Welt, über Identität. Und wenn man ein Beispiel wendet von jemandem, der weiss, wer er ist, der seine Identität erkannt hat, dann ist es sicher der Paulus. Er weiss, wer er ist, er weiss, was sein Stand ist, er weiss, wozu er gesetzt und berufen worden ist. Aber er bringt nicht seine Geschichte. Nicht seine Story. Der Mann hat viel zu sagen, er hat da viel erlebt. Aber er bringt nicht seine Story, sondern es ist Botschaft von seinem Sohn. Botschaft von Jesus Christus, unserem Herr. Und daraus zieht er eine Kraft. Daraus kommt er seine ganze Identität. Das ist auch in dem Begriff, einerseits natürlich vom Kind und eben aber auch wieder, auf die gleiche Art, wie ich es erklärt habe, in dem Begriff von dem Sklaven. Oder? Der Sklave hat keine eigene Identität mehr, auch keine eigene rechtliche und finanzielle und so weiter Unabhängigkeit mehr. Er definiert sich über seinen Herr. Ich bin der Sklave dem Herr. So bin ich Kind vom Vater, aber eben auch im Gehorsam hinein. Dort, wo ich freiwillig als Herr gebe und sage, Gott, ich will deine Wege gehen. Ich gebe dir mein ganzes Leben her. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, soll dir gehören. Ich will Empfangende und Bittende sein, nicht Wissende und Habende. Und dann so spannend, in dem fünften Vers, wo er sagt, hatten sie einer Gnade zu Aposteln gemacht und uns beauftragt, Menschen aus allen Völkern zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Worum geht es, den Menschen von Jesus zu erzählen? Dass Menschen zum Glauben kommen? Der Paulus hat eine andere Dimension und ein anderes Ziel. Aus allen Völkern Menschen zum Gehorsam des Glaubens zu führen. Das Glauben, sagt uns die Bibel, glaubet und selbst Dämonen, ja, die wissen ganz genau, dass es Gott gibt und wie er ist und sie zittern. Glauben ist in sich noch nichts Besonderes. Aber der Glaubensgehorsam, der macht den ganzen Unterschied. Und der Paulus kann das, weil er ein Vorbild drin ist, weil er eben als Doulos, als Sklave von Christus das vorlebt. Das ist die Grundlage, oder? Wir können die anderen Leute nicht bewirken, sie zu nichts anderem anleiten, als wo wir selber sind. Wenn wir selber nur glauben, aber nicht gehorchen mögen, können wir auch andere nicht in den Glaubensgehorsam anleiten. Das Evangelium, das ist sowieso das Thema von dem ersten Teil. Der erste Teil für diejenigen, die noch keine Chance haben, um ein Kärtchen zu greifen oder eine E-Mail zu öffnen. Der erste Teil geht von 1,1 bis 2,16. Und im ersten Teil geht es ganz stark ums Evangelium. Wir haben schon einiges darüber gelesen, wie er schreibt und sagt, und das ist das Evangelium, das ich verkünde. Und dann geht es weiter und er sagt, dem Gott, dem ich mit allem, was ich bin und habe, da spüre ich das ab, oder? Und das ist im Ernst und so hat er gelebt. Mit allem, was ich bin und habe und mit der Freudenbotschaft seines Sohnes diene. Vers 16 vom ersten Kapitel. Denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Freudenbotschaft oder zum Evangelium, zur guten Nachricht. Sie ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Und da ist es, oder? Erlebst du das Evangelium als eine Kraft? Als Power? So oft haben wir einfach ein Wissen, aber keine Kraft. Aber nein, das Evangelium ist Kraft. Und es ist eine Freudenbotschaft. Denn im Evangelium, Vers 17, zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die aus Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt. Für diejenigen, die mögen anfangen nachdenken, da haben wir einen Hinweis, 2 von den 5G. Zwei sogar, sorry. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Das ist die Bedeutung vom Wort. Evangelion. Und jetzt ist das Evangelium aber, und da finde ich das Coole auch, oder? Wenn man so eine Serie macht entlang von einem Brief, dann kommt man an eine Stelle, wo man sagt, oh nein, aber über das möchte ich eigentlich nicht predigen. Das ist ein bisschen schwierig. Und jetzt kann man gerade an ein paar solche Stellen, wo ich gemerkt habe, in der Auseinandersetzung, oh, ich kann das irgendwie weglassen, aber dann lasse ich ziemlich viel weg. Oder ich bringe es und dann merkt man, oh, da haben wir aber schon lange nicht mehr gehört, wahrscheinlich. Ich gestehe, ich habe nicht oft über das predigt. Also, Kapitel 2, Vers 16, der letzte Vers von unserem Abschnitt. Der Tag des Gerichts wird das ans Licht bringen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus die verborgensten Dinge der Menschen richten wird. So entspricht es dem Evangelium, das Gott mir anvertraut hat. Und da merken wir etwas. Wir reden von der guten Botschaft und auch von der Liebe von Gott. Und das ist so wichtig und richtig. Aber wenn da eine Seite fehlt, oh, danke so viel mal, dass du das gemerkt hast. Wenn es nur bei dem bleibt, dann fehlt der zweite, der andere Teil. Was da gesagt wird, ich bringe den Punkt nur in Kürze, aber es wird einen Moment geben, ganz am Ende von der Zeit, da wird es ein Gericht geben. Und Gericht heisst nichts anderes, es wird alles offenbar werden. Und es wird beurteilt werden. Und es gibt einen Moment am Ende der Zeit, wo alles, was wir gemacht haben und alles, was wir gedacht haben, und diese verborgensten Motive und all das, was wir uns vielleicht gewünscht hätten, dass niemand erfahren würde, alles wird das Licht kommen. Und dort, wo wir den Menschen noch irgendwie sagen können, ja, wir haben so gut gemeint. Unser ganzer Egoismus, unsere ganze Selbstsucht, alles wird da liegen, offenbar sein. Und ich sage das an mir selber, ich sage das gar nicht zuerst euch. Mich selber hat das dazu bewegt, weil ich das sehr ernst nehme, dass ich gemerkt habe, oh, dann besteht die Lösung da drin, und ich meinte, das ist genau das, was uns die Bibel sagt, dass man da auf dieser Welt schon alles ans Licht bringt und im Licht lebt. Weil, was da schon ins Licht kommt, ans Licht gebracht wird, indem ich meine Schuld und Sünde bekenne, indem ich beichte, das muss dann am Ende nicht mehr ans Licht kommen, weil es schon am Licht ist. Oh, wie viel besser ist es? Wir bekennen heute unsere Sünden und bringen heute unsere Schuld vor Gott. Als dass es dann am Ende offenbar wird und wir Scham werden haben. Lasst uns heute Scham überwinden, die Scham am Ende wird viel grösser sein. Oh nein, jetzt ist es auch ein bisschen ernst geworden und hinter mir steht hoffnungsvoll. Schauen, ob wir es bis am Ende wieder einrenken. Es wird nämlich noch viel schlimmer. Wir haben von der guten Nachricht gehört, und ich nenne es da die wahre Nachricht, oder Dick Brockton hat gesagt, hey, die gute Nachricht macht eigentlich dann erst richtig Sinn, wenn es auch eine schlechte gibt. Über die schlechte reden wir aber so selten. Die schlechte, oder eben ich nenne es die wahre Nachricht, weil es schlicht einfach die Wahrheit ist. Die wahre Nachricht heisst, genauso lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Jetzt haben wir doch immer nur von der Liebe geredet von Gott. Aber es gibt auch den Zorn von Gott. Und die einen Menschen denken aber immer nur an den zornigen Gott. Aber nein, es ist aber der liebevolle Gott. Es ist beides zugleich und es ist beides gleichzeitig da. Es kommt nur auf die Fehlerseite, dass man steht. Lässt Gott aber seinen Zorn sichtbar werden vom Himmel herab, wird er über alle Gottlosigkeit, alles, was sich ihm entgegenstellt, irgendwann wird er sich dem stellen und dann kann es nicht bestehen. Und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Das ist total ernst. Und 2,2, wir wissen aber, dass Gott alle, die so handeln, zu Recht verurteilen wird. Die gute Botschaft macht erst den Sinn, wenn es auch schlechte gibt. Die schlechte heisst, es gibt das Gericht, es wird alles offenbar werden und es wird eine Verurteilung geben. Aber dort, wo es eine Verurteilung gibt, das ist die gute Botschaft, gibt es auch eine Gerechtsprechung. Und jetzt ist gut, dass man versteht, wie kommt man zu dieser Gerechtsprechung, damit man nicht unter dieser Verurteilung steht, damit man nicht unter dem Zorn steht. Wie funktioniert das? Das Thema der Gerechtigkeit. Und so das ganze Bild, Kapitel 2, Verse 6 bis 8. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Jetzt möchte einer vielleicht Einspruch haben und sagen, hey, spinnst du nicht? Das ist irgendwie als Testament oder so. Es geht doch nicht mehr ums Tun. Und ich sage, hallo, willkommen in der Realität. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. ist Neues Testament, ist Realität. Aber geht es da um Leistungsgerechtigkeit? Nein, natürlich nicht. Gerechtigkeit werden wir noch sehen. Darum ist es so wichtig, dass man sie verstehen, das erste G. Aber Realität ist, Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Und da gibt es jetzt die zwei Seiten. Den einen, die unermüdlich das Gute tun und alles dran setzen, um an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, denen gibt das ewige Leben. Den anderen aber, die nur an sich selbst denken und sich weigern, der Wahrheit zu gehorchen, stattdessen aber dem Unrecht gehorsam sind, gilt sein grimmiger Zorn. Beides miteinander. Kommt auf einer Seite, dass man steht. Und da merken wir die Notwendigkeit vom Evangelium, wo der Paulus sagt, es ist eine Kraft. Es ist eine Kraft zur Rettung. Und Rettung braucht es nur, wenn es auch eine Verlorenheit gibt. Rettung und Kraft braucht es nur, wenn es nicht einfach ist, um auf die andere Seite rüberzukommen. Und viele sagen, aber warte, das kann ich mit dem Tuch immer nicht fassen. Ich habe immer das Gefühl, Gnade. Und wie oft habe ich das schon gehört? Gnade bedeutet doch einfach, dass es nicht mehr so drauf ankommt, oder? Gnade heisst, und der Dietrich Bonhoeffer hat schon darüber geschrieben, die Vorstellung, dass die höchste Form von Gnade ist doch, dass ich erlebe wie die Welt. Wenn es nicht drauf ankommt. Und er sagt, das ist billige Gnade in Perfektion. Eine Gnade, die gar nicht begehrt wird. Von über Sünden, die man gar nicht bereut. So beschreibt er sie in seinem Buch. 2,13, eins weiter. Denn nicht die, die hören, was das Gesetz sagt, werden von Gott für gerecht erklärt, sondern die, die tun, was es verlangt. Das klingt wieder aber das, was er schreibt mit den Völkern und dem Glaubensgehorsam. Zu hören, können wir alle simpel. Glauben ist auch noch recht einfach. Wie gesagt, das können die Dämonen. Aber tun, kochen, das ist viel schwieriger. Und dort ist der entscheidende Punkt. Bereits in den Einstiegsvers, und das ist krass, wie geht der Paulus auch einsteigt, hat er ein Bild von dem Menschen. Und er beschreibt und sagt, denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt, unter den Menschen. Wir Menschen, die Menschen dieser Welt. Und das ist eine krasse, steile Aussage. Er sagt, da, was man von Gott erkennen kann, ist bekannt. Gott hat es sichtbar gemacht, er hat es vor Augen gestellt, wie es dort die Übersetzung sagt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Schaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Das ist eine ziemlich steile Vorlage. Aus dem Grund, weil wir dem heute wahrscheinlich widersprechen und sagen, komm, wir leben ja grundsätzlich in einer Gesellschaft, wo Gott aus allem verbannt hat. Gott kommt nicht mehr vor. An Gottes Glauben ist völlig rückständig. Und der Paulus sagt, hey, jeder, der will, kann es erkennen. Gott hat seine Wirklichkeit in der Schöpfung vor Augen gestellt. Und Gott dann wieder und sagt, die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, irrten sie ihn, aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Über dem Danke zu sagen für das Gute, das man bekommt, ist die einfachste, simpelste Form, um sein Leben überhaupt in Bezug zu bringen mit dem. Gott Danke zu sagen für das Gute, das er uns gegeben hat, und wir haben alle mehr und mehr und mehr als genug Grund. Gott Danke zu sagen für das Gute bringt unsere Beziehung zu ihm. Und dort, wo das nicht mehr stattfindet, dort, wo in meinem und in deinem Leben der Dank nicht mehr da ist, ein täglicher Dank für das Gute, das Gott gibt, dort fällt mein Leben, dort verliert es den Bezug zu ihm. Meine Zeit ist um. Ich nehme eine Kurve. Der Grundtenor von dieser Welt heisst, leb dich aus. Alles, was du willst, wenn du willst, so schnell wie du willst, leb dich aus. Das ist Leben, das ist Freiheit. Der Paulus seine Botschaft, und damit die biblische Botschaft, Gott genau das Gegenteil. Dort, wo wir uns ausleben, unseren Begierden rumgehen, das zehnte Gebot, sollst du nicht begehren. Und dort, wo wir das machen und dem rumlehnen, dort werden wir ausgeliefert. Und ausgeliefert ist das Gegenteil von Freiheit. Das ist der Weg, wo die Welt uns sagt, hey, da ist Freiheit. Mach was immer du in jeder Beziehung, in jedem Ding, sexuell, finanziell, beziehungsmäßig, einfach mach, was immer gerade Bock hast. Paulus sagt, wenn du so drauf bist, dann bist du ausgeliefert, dann hat Gott dich hergegeben. Wahre Freiheit ist genau der andere Weg. Gott zu danken, Gott zu ehren, in Beziehung zu ihm und ihm zu kochen. Das Bild, das er malt in diesen anderthalb Kapiteln, ist das von einem zerbrochenen Spiegel. Gott hat uns geschaffen, dich und mich als Abbild von ihm. So steht es geschrieben in den ersten paar Versen von der Bibel. Als Abbild, dass man ihn widerspiegelt, seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Liebe, seinen Frieden, seine Kraft, ihn widerspiegelt. Und wir sind wie so ein zerbrochener Spiegel, wo er so beschreibt, der Paulus, Menschheit. Ich habe gesagt, ich gehe in die Kurve kurz ab. Weiss Fazit, wo ist die Hoffnung? Für die, die noch mit mir sind. Die Hoffnung ist, es gibt eine Rettung. Es gibt eine Rettung. Wir müssen nicht so leben. Du, ich, wir müssen nicht so leben. Zweitens, das Evangelium hat Kraft, Leben zu verändern. Das ist Realität. Drittens, dort, wo wir Gott danken und Gott ehren, er hat es beschrieben ganz am Anfang in den ersten Versen, mehreren, indem wir ihn kochen, dort kommt Licht in unser Leben. Und Licht bedeutet immer Freiheit. Viertens, Gehorsam gibt Identität. Das ist etwas, was so quer ist zu unserem Denken. Oder? Ich meine eigentlich alles von dem, aber so quer. Es ist geistliche Realität. Gehorsam, und ich meine nicht Gehorsam gegenüber dem irgendwann, und ich weiss, das ist auch alles irgendwo missbraucht worden, man kann es nutzen. Ich meine nicht irgendjemand muss mehr kochen, außer meine Kinder. Da geht es nicht. Die Idee ist vom Evangelium ist nicht, dass mir anderen sagen, was sie zu tun haben. Das reicht für mich. Und für mein ganzes Leben, um mich damit auseinandersetzen. Mein Gehorsam. Ich bin nicht verantwortlich für deinen Gehorsam, für deinen Glauben. Aber dort, wo ich mich entschlüsse zum Gehorsam und Gehorsam bin, dort gibt es mir Identität, dort weiss ich, wer ich bin in Christus. Das Letzte. Lass uns die Sachen heute ins Licht kommen, damit sie nicht später ins Licht kommen, weil irgendwann wird es ins Licht kommen.